SRF 1. SRF 1.
Freitag, das ist der Treffpunkt auf SRF 1. Guten Morgen. Geld. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an Geld denken? Münze, Noten, Rechnungen, die Sie noch zahlen müssen, der Kontostand. Wir reden heute im Treffpunkt über Geld, aber über Geld, das Sie noch nie gesehen haben und das Sie nicht in die Hand nehmen können. Das Geld, das wir heute darüber reden, das gibt es nicht als Münze und nicht als Noten. Man kann es nicht ins Portemonnaie tun. Wir reden heute über Bitcoins. Ein neues englisches Wort, eine Währung, eine digitale Währung und etwas, das den Geldverkehr auf der ganzen Welt könnte revolutionieren. Könnte, sage ich ganz bewusst, weil noch niemand genau weiss, wie das Abenteuer Bitcoin weitergeht. Aber ausgerechnet hier in der Schweiz fährt heute ein neues Kapitel an in der Geschichte dieser digitalen Währung. In der Stadt Zug kann man nämlich ab heute seine Gebühren auf der Gemeindeverwaltung in Bitcoins zahlen. Wie das funktioniert, wie Bitcoin überhaupt funktioniert und was es ist, nämlich ganze Haufen Sachen. Das ist unser Thema heute im Treffpunkt. Schön sind Sie dabei. Am Mikrofon Christina Lang. Das sind die Cognito auf SRF 1. Freitagvormittag, 10 ab 10. Der Treffpunkt mit Geld als Thema. Es gibt Franken, es gibt Euro, Dollar, Rubel, Yen. Alles ist Geld, es sind alles Landeswährungen. Von denen gibt es Banknoten und Münze. Aber keine Münze und keine Banknoten gibt es von Bitcoin. Es gibt auch kein Land, wo Bitcoin als Währung hat, nicht im herkömmlichen Sinn. Man kann aber sagen, Bitcoin ist eine Internetwährung, ist Geld im Internet. Es ist allerdings auch noch ein Haufen mehr. Und um das zu erklären, habe ich in dieser Stunde einen Gast im Studio. Guten Morgen, Peter.
Guten Morgen.
Der Peter Buchmann von der SRF Digital Redaktion. Peter, wie erklärst du es denn du? Was ist Bitcoin?
Es ist eine digitale Währung, die niemand kontrolliert. Es gibt keine Zentralbanken, die Geld rausgeben, zum Beispiel, wie das bei uns oder überall der Fall ist. Es gibt überhaupt keine Banken. Niemand tut das Konto verwalten, niemand vergibt Kredit. Die Idee dahinter, eine Währung, die ohne zentrale Verwaltung auskommt, niemand soll dominieren, alle sollen gleichberechtigt sein, quasi eine Demokratisierung von Geld, würde ich sagen.
Es klingt revolutionär, es klingt aber auch ein bisschen nach Anarchie, unkontrolliert. Woher kommt die Idee?
Ja, du liest nicht schlecht mit dieser Vermutung. An so einer Währung wird schon lange umstudiert. Es gibt seit Jahren so Foren im Internet, wo das diskutiert wird. Auf der einen Seite von Libertären, wo der Staat ablehnen, die das Minimum reduzieren wollen. Auf der anderen Seite, auf der linken Seite Anarchisten, die vielleicht aus einer anderen Motivation den Staat reduzieren wollen. Und die studieren schon lange eben so eine Währung um. 2008 hat dann ein gewisser Satoshi Nakamoto einen Entwurf vorgelegt, wie man das technisch könnte verwirklichen.
Jetzt hast du gerade gesagt, ein gewisser Satoshi Nakamoto. Mhm. Das ist eine Art sagenumwobene Figur. Man weiß nicht genau, was das für einen ist und wo das er ist.
Man weiß es wirklich bis heute nicht, wer dahinter steckt. Man weiß nicht, ob es einen ist, ob es eine Gruppe ist. Ziemlich sicher ist der japanische Name ein Pseudonym.
Der Zeitpunkt, wo der mit dieser Idee gekommen ist, oder wer auch immer hinter ihm steckt, das war kein Zufall gewesen.
Das ist tatsächlich kein Zufall. Das war die Finanzkrise, mitten in der Finanzkrise 2008. Ein Haufen haben gelitten unter den Banken und den Fehlern, die Banken gemacht haben. Auch unter Entscheidungen von der Zentralbanken. Ein Haufen haben das Vertrauen in das System verloren. Und das war natürlich ein fruchtbarer Boden für die neue Idee von einer demokratischen Währung, könnte man vielleicht sagen.
Und dann ist das Bitcoin ziemlich auf Interesse gestossen. Also, es ist sehr vieles, was da drin steckt. Eine digitale Währung, eine Geldwährung im Internet auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch noch etwas mehr, nämlich ein Zahlungssystem, ein Netzwerk, wo man darüber Geldgeschäft machen kann. Um so etwas zu machen, braucht man ein Bitcoin-Konto. Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Also auf eine Bank kann ich nicht gehen, weil ja Bitcoin genau nicht ist wie eine Bank.
Banken gibt es ja keine. Also eine Möglichkeit ist, man kann mit einer Software, die man sich abladet auf dem Computer, ein Konto generieren. Das ist eine ellenlange Zahl. Und zu dieser ellenlangen Zahl gibt es nochmal ein gleich langes Passwort. Das wird zufällig ausgewürfelt. Und mit dem Konto, mit dieser Kontonummer und dem geheimen Passwort kann ich dann Geld überweisen. Und das geht dann vielleicht etwa eine Stunde, wenn ich dir, sagen wir, ein Bitcoin ist ein bisschen viel, aber...
Du kannst schon, das ist kein Problem.
650 Franken im Moment, okay, in der Grössenordnung. Dir ein Bitcoin überweisen, dann geht das etwa eine Stunde und kostet mich praktisch nichts, irgendjemand auf die Welt.
Der letzte Teil, der mit Kontonummern, Passwort, Geld überweisen, das klingt ein bisschen wie Internetbanking, aber es ist eben nicht genau das Gleiche.
Nicht ganz.
Wir hören es zögern raus beim Peter Buchmann. Was da genau der Unterschied ist oder die Unterschiede sind zwischen Internetbanking und Bitcoin und wie Bitcoin noch etwas genauer funktioniert, zu dem kommen wir gerade als Nerds hier im Treffpunkt auf SRF 1.
Super girls don't cry. say that nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? And then she laughed the night time into the day, pushing her feet further.
Das ist der Treffpunkt auf SRF 1 Bitcoin. Eine digitale Währung ohne Banken, ohne Zentralbank, ohne zentrale Kontrolle. Jetzt wollen wir noch ein bisschen genauer wissen, wie das funktioniert. Peter Buchmann von der SRF Digital Redaktion ist Gast im Studio. Du hast vorhin erklärt, dass man ein Bitcoin-Konto auf einem Computer eröffnen kann, dass man dann im Wesentlichen zwei lange komplizierte Zahlen bekommt. Die eine ist eine Kontonummer, die andere ist das Passwort. Und mit diesen beiden kann man dann zugreifen auf das Geld, das man hat, und kann das verschicken, kann also Zahlungen machen. Und jetzt gibt es sicher einen Haufen Leute, die hören und die sagen, ja, das mache ich ja schon die ganze Zeit. Alle die, die per E-Banking ihre Bankgeschäfte machen, Online-Banking, Internet-Banking, können ja. Es ist aber nicht das Gleiche. Was sind die wesentlichsten Unterschiede? Wo sieht man sie?
Ja, eben aus Sicht des Konsumenten auf den ersten Blick sieht es wirklich vielleicht aus wie Internetbanking. Man macht am Schluss das Gleiche, man schickt einfach Geld. Ja, wenn man dann schaut, Dauerauftrag gibt es jetzt vielleicht noch nicht, müsste man vielleicht noch so oft suchen, wo das kann. Ein grosser Unterschied ist, man hat die Verantwortung für das, was man macht, selber. Es gibt keine Bank, wo man kann anrufen oder reklamieren. Also wenn ich mein Passwort verliere, dann ist das Geld blockiert. Wenn ich es am falschen Ort hinschicke, dann ist es fort.
Das ist einiges anders als bei E-Banking, vor allem darum, weil es Banking, also weil es Bank an sich nicht gibt. Und dann gibt es aber noch etwas, wo hinter den Kulissen läuft. Eigentlich das Grundlied, die Technologie, die dem ganzen Bitcoin-Ding das Grundlied, das ist ein ganz spezielles System. Und kannst du das vielleicht mal erklären, wenn es geht, anhand von einem ganz konkreten Beispiel, wenn wir Geld überweisen?
Also ich schicke dir jetzt mal einen halben Bitcoin, dass es ein bisschen billiger
kommt. Weniger, das ist die Hälfte von 650.
Genau. Gut, schick mal. Wenn ich dir einen halben Bitcoin schicke, dann tut mein Computer mit dem Passwort die Transaktion digital unterschreiben und schickt die fort an das Bitcoin-Netzwerk. Das sind Tausende von Computern rund um die Welt herum, die die Buchhaltung führen vom Bitcoin. Jeder hat eine komplette Buchhaltung von dem System von den letzten 7-8 Jahren. Und alle 10 Minuten gehen die all die Tausende von Buchhaltern an und schauen, was ist jetzt in den letzten 10 Minuten gelaufen. Schauen die Transaktionen überprüfen, stimmt die Unterschrift, hat er wirklich das Geld, das er da überweisen will. Und wenn das stimmt, dann fassen die das zusammen zu einem Block und schliessen den Block in einem unheimlich aufwendigen Prozess ab. Und alle 10 Minuten kommt der Erste, der es schafft, den Block abzuschliessen, kommt eine Prämie über, im Moment noch 25 Bitcoin, also rund 15'000 Franken.
Das ist ziemlich komplex, tönt hinten raus ein bisschen wie ein Game auf eine Art. Die Buchhaltung mit der sogenannten Blockchain, die ist ja eigentlich öffentlich, weil du hast jetzt gerade gesagt, alle Computer haben eine Kopie von dieser ganzen Buchhaltung. Den ganzen Zahlungsverkehr kann man anschauen. Jeder sieht, was da läuft. Bankgeheimnis ist das nicht.
Nein, Bankgeheimnis ist ein bisschen anders. Man muss aber sagen, man ist natürlich anonym. Also man sieht zwar jedes Konto, man sieht jede Transaktion immer. Für das muss man nicht mal Software installieren, da kannst du auf eine Webseite das anschauen. Aber man weiss natürlich nicht, wer hinter dem Konto steckt.
Man sieht aber, wie viel Geld ist rum und wie wird es bewegt. Und es gibt keine Kontrolle, es gibt keinen Überblick. Es gibt niemanden, der das Bitcoin-Netzwerk besitzt. Die Daten verwaltet, es kostet auch keine Gebühren. Aber du, was passiert denn, wenn ich mein Passwort verliere?
Dann ist wirklich das Geld blockiert, auch wenn man es aus Versehen auf ein falsches Konto schickt. Eben dann ist man auf den Goodwill angewiesen von dem, der das Geld überkommt. Wenn man eine falsche Kontonummer eingibt, was es gar nicht gibt, da gibt es noch Sicherheitsmechanismen. Aber falls das passieren sollte, ist das Geld vernichtet. Weil das Passwort kann man nicht mehr generieren.
Ich weiss nicht, wie es reingeht, aber wenn ich so etwas höre, dann wird es mir ein bisschen komisch, dann möchte ich mein Geld eigentlich nicht an so einen Ort hin tun. Warum das aber eine ganze Stadt in der Schweiz anders sieht, warum das die Stadt Zug heute anfängt mit einem Versuch, wo man mit Bitcoins im Alltag kann zahlen kann, das findet man raus in ein paar Minuten hier im Treffpunkt auf SRF 1. You check my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Couldn't it great, could we ball the fire? I left in love, but I thought it was funny. But you came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Couldn't it great, could we ball the fire? Kiss me, baby. Ooh, it feels good. Hold me, baby. Yeah, you gotta let me love you like a lover should. You're fine, so kind. Tell this world that you're mine, 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 mine. I chew my nails, I twiddle my thumbs. I'm getting nervous, honey, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. Couldn't it reach your grip balls of fire? Let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, 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 mine. I chew my nails, Lord, I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
Mit dem Blues durch Memphis, der Spuren vom Elvis entlang. New Orleans durch die staubige Straße bis Sonnenaufgang. Und der Sonne vor Rhodos mit Freunden bei griechischem Wein. Ich hab gesungen und gelacht und gemeint, schon kann's gar nicht sein. Dann kommen einem wieder die Bilder in Sinn von den Bergen vom ewigen Schnee. Wie schön, dass es ist, wenn der Nebel sich lichtet und dann tut es einem im Herzen ein bisschen weh. Auf der anderen Seite, der anderen Seite der Welt, da merkt man erst richtig, was es heisst, wenn einem das Heimweh quält. Auf der anderen Seite, der anderen Seite der Welt, muss man sein, bis man weiss, dass der Heim einem an nichts fehlt. Bin zu den Tempeln von Bangkok auf der Suche nach Frieden und Ruhe. Wie durch das Dickicht vom Regenwald stampfen die kaputtgelaufenen Schuhe. in der Hitze von Marokko, mit dem Sand von der Wüste im Haar. Casablanca bei Nacht, das wunderschönes Mädchen im Haar. Ich hab die Welt wollen sehen und so wollen erleben. Ich hab die Koffer gepackt und bin fort. Auf der anderen Seite, der anderen Seite vor Welt. Da merkt man erst richtig, was es heisst, wenn einem das Heimweh quält. Auf der anderen Seite, der anderen Seite vor Welt. Muss man sein, bis man weiss, dass der Heimweh einem an nichts fehlt. Der andere Seite vor Welt. Dort merkt man erst richtig, was es heisst, wenn einem das Heimweh quält. Oh, auf der anderen Seite, der andere Seite vor Welt. Muss man sein, bis man weiss, dass der Heimweh einem an nichts fehlt. Muss man sein, bis man weiss, dass der Heimen einem an nichts
fehlt. Musik aus der Schweiz auf SRF 1, die Seeländer Band George auf der anderen Seite der Welt. Und hier im Treffpunkt geht es heute um eine andere neue Seite des Geld. Sie haben es vielleicht gelesen oder Sie haben es gehört heute Morgen hier auf SRF 1. Seit heute Morgen kann man mitten in der Schweiz in der Stadt Zug Gebühren zahlen mit der Währung Bitcoin. Ich habe mit dem Stadtpräsidenten von Zug, Dolphy Müller, telefoniert und er hat mir verraten, warum das Zug auf den Bitcoin-Zug aufgesprungen ist.
Ja, es war eigentlich ein sehr spontaner Einfall gewesen. Die Stadt Zug ist im Moment dran, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Das ist natürlich die digitale Welt, das ist unaufhaltsam. Und darum laden wir den Experten in Zuger Stadtrat, die uns über selbstfahrende Autos oder eben über so Digitalwährungen informiert. Und das haben wir natürlich zuerst gemacht, weil wir ja in Zug gerade sehr viele Anbieter haben, die in diesem Bereich tätig sind. Und als wir dann zum Stadtrat ausgelaufen sind, hat einer gesagt, ja, das machen wir. Das machen wir mal bei uns bei der Stadt, die nehmen wir an und dann haben wir sie dort umgesetzt. Das ist sehr einfach.
Herr Müller, Ihre Idee ist rund um die Welt, also die Idee von Zug. Es haben alle im Internet und in Zeitungen geschrieben über Zug und Bitcoins. Sind Sie überrascht gewesen von dem riesigen Medienecho?
Wir haben das überhaupt nicht erwartet, ich muss es gerade so sagen. Also plötzlich sind da Fernsehwege vor den Türen und irgendwelche Leute bis hin auf Amerika über irgendwelche Zeitungen. Klar, wir haben da offenbar einfach einen guten Punkt getroffen, oder? Also, und das aber eigentlich nicht, weil wir es gewusst haben, sondern das ist dann einfach so über uns hineingekommen. Und es ist jetzt aber gerade eine gute Chance, sich für das Thema da ein bisschen einzusetzen.
Und wenn das Thema jetzt umgesetzt wird, was kann man aktuell alles zahlen, zu Zug mit Bitcoins?
Das ist im Moment wirklich noch relativ wenig. Also wir haben jetzt das mal einfach mal auf die Einwohnerkontrolle beschränkt. Da kann man sich anmelden, das kostet etwas. Da kann man sich abmelden, das kostet etwas. Und das könnte man auch in Bitcoin zahlen. Also da geht es um Beträge. Wenn das 200 Franken ist in Bitcoin, dann ist das sehr viel.
Haben Sie eigentlich vor, auch grössere Beträge nachher mit dem, also anders gefragt, kann man irgendwann in Zukunft Steuern zahlen zu Zug mit Bitcoins?
Das wäre dann am Ende von dieser Entwicklung nicht ausgeschlossen, aber da müssen wir jetzt Erfahrungen machen. Sie müssen einfach eins sehen, das Risiko, dass man da etwas verliert, ist minimal, weil jeder Bitcoin, der bei uns reinkommt, wird gerade in Franken umgewechselt zum gültigen Kurs. Und darum haben wir dort eigentlich keinen Währungsverlust. Also von dort her haben wir das sichergestellt, dass wir jetzt da nicht auf irgendeinen Betrag oben hocken von Bitcoins und am Schluss sind die weniger wert.
Ich habe gehört, man könne bei einem Zahnarzt Zug zahlen mit Bitcoins?
Den gibt es offensichtlich, ja. Und er hat sich jetzt auch geäussert, dass es gibt etwa 1 bis 2 Personen, die das Löcher flicken, also tatsächlich mit diesen Bitcoins zahlen, wahrscheinlich mit 0,75 Bitcoin, was dann etwa so 400 Franken wäre.
Dass ein Zahnarzt ist, hat keinen direkten Zusammenhang damit, dass die Spezialität von Zug sehr süße, sehr feine Kirschtorten sind.
Also die Kirschtorten sind immer noch etwas vom Besten, was wir überhaupt haben. Und ich bin auch überzeugt, die Kirschtorte wird immer noch vor den Bitcoins sein, der Gunst der Leute. Aber ich glaube, wir müssen beides machen.
Der Stadtpräsident von Zug, der Dolphy Müller, über alte Spezialitäten, Kirschtorten und neue Zahlungssysteme Bitcoin. Zu Zug kann man also neu und fürs nächste halbe Jahr, solange dauert der Versuch, auf der Gemeinde Gebühren zahlen mit Bitcoins. Peter Buchmann von der SRF Digital Redaktion. Jetzt haben wir immer wieder gehört, zahlen, zahlen, zahlen mit Bitcoins. Aber wie komme ich überhaupt zu diesen Bitcoins? Also wo kann ich die wechseln und auf mein Konto bringen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, es gibt Firmen, die das anbieten im Internet. Da schickt man einen Betrag in Schweizer Franken auf das Konto dort und die tun einem das wandeln und man hat es dann nachher dann als Bitcoin. Das ist so der Übergang vom Internetbanking zum Bitcoin. Zweite Möglichkeit ist, man kann bekannte Leute, die man sonst irgendwie trifft, weiss, dass die Bitcoin haben, mit denen verhandeln. Eine weitere Möglichkeit, es gibt ein paar Automaten in der Schweiz, wo man Geld reingeht und es kommt aus einem Zettel mit der ellenlangen Kontonummer und einem Passwort.
Also man geht gerade Geld und löst das Konto, ja?
Es wird das Konto generiert, aufgeladen mit dem Betrag und die letzte Möglichkeit ist, man kann sich die Bitcoin mindestens theoretisch selber verdienen, indem man seinen Computer zur Verfügung stellt. Alle 10 Minuten wird die Prämie ausgeschüttet, neue Bitcoin generiert. Aber als Laie im Moment ist das fast nicht mehr möglich, da noch mitzuheben.
Also, das wäre jetzt nicht mein Weg. Ich würde einfach bei dir schauen, ob ich könnte wechseln. Wo kann man eigentlich jetzt überall noch zahlen? Der Stadtpräsident von Zug hat eben erwähnt, Gebühren, das ist ihr Projekt, Zahnarzt, sonst noch so ein paar Sachen. Was weißt du noch?
Ich habe auch noch einen Zahnarzt gefunden, in Basel, wo das offenbar die Löcher stopft mit Bitcoin. Es gibt ein paar wenige Firmen eigentlich, also international ist es zum Beispiel Dell Computer, da kann man einen Dell Computer kaufen mit Bitcoin. Es gibt 2 Fluggesellschaften, wo man Billett kaufen kann. Air Baltic ist eine davon. Da gibt es noch ein paar Restaurants und Kaffee, aber sehr eingeschränkt.
Was wir auch noch klären müssen, ist, wie genau mache ich das denn? Also im Restaurant oder im Kaffee gehe ich da an ein Terminal und logge mich ein mit meiner Wie zahle ich?
Es gibt Apps fürs Handy, wo man dann das von der App aus machen kann. Ähnlich wie die Apps, die jetzt sonst auch da im Umlauf sind.
Okay. Aber zusammengefasst, erst an wenigen Orten im Einsatz, im Alltag. Da bei uns, da könnte man sich natürlich fragen, was bringt der Bitcoin überhaupt? Man muss allerdings die Frage vielleicht ein bisschen anders stellen, nämlich nicht was, sondern wo bringt es Bitcoin überhaupt? Und wenn man die Frage so stellt, dann findet man spannende Antworten. Und die bringen wir in ein paar Minuten hier im Treffpunkt auf SRF 1. SRF Verkehrsinformation von 10.34 Uhr. Stau oder stockender Verkehr auf folgenden Strecken. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab Seebach bis Zürich Ost. Dann weiter stadteinwärts auf der A3 vor der Ausfahrt Brunau in Richtung Saalsporthalle und auf der Sihl-Hochstraße vor dem Autobahnende in Wirdikon. Hier ist mit rund 30 Minuten Zeitverlust zu rechnen. Zum Schluss noch stockender Verkehr stadteinwärts vor dem Schöneich und dem Milchburgtunnel. Und ganz allgemein muss stadteinwärts wegen des Zürichfestes mit Stau und großen Zeitverlusten gerechnet werden. Rund um das Seebecken sind in Zürich bis Montagmorgen um 6 Uhr sämtliche Straßen gesperrt. Umleitungen sind signalisiert.
Let me read it.
Inja auf SRF 1. Orinoco Flow. Freitagvormittag, der Treffpunkt. Es geht um die digitale Währung Bitcoin. Wir wollen herausfinden, was es ist, wie es funktioniert, was es bringt. Und genau bei dieser Frage stehen wir jetzt gerade im Moment. Was bringt Bitcoin überhaupt? Man müsste die Frage vielleicht ein bisschen anders stellen. Wo bringt es Bitcoin, Peter?
Ja, die Verhältnisse sind nicht überall so wie bei uns. Zum Beispiel in Afghanistan kann eine Frau kein Bankkonto auftun. Und es gibt ein Entwicklungshilfeprojekt, wo jetzt Frauen, die für sie arbeiten, über Bitcoin auszahlen. Ein anderes Problem ist Inflation. Ein Haufen Länder haben keine stabile Währung. Argentinien zum Beispiel kämpft seit Jahrzehnten mit Inflation. Was das bedeutet, das erzählt Vences Casares. Er erzählt, wenn er als 10-jähriger Bub zur Schule auskommt, der Staat seine Mutter da mit 2 Säcken voller Geld. Das war der Lohn, den sie bekommen hat. Sie ist dann mit ihm und der Schwester in den Supermarkt gegangen und dort haben sie alles zusammenramisiert, was sie nur können. Weil je länger man wartet, desto weniger ist das Geld wert. Also so stark war die Inflation. Und der Vences Casares ist heute ein Unternehmer, einer der ganz grossen Bitcoin-Unternehmer, der eine Firma aufgemacht hat in der Schweiz.
Und wo das revolutionär findet, die ganze Geschichte. Das heisst also, in Ländern wie bei uns, wo reiche Länder sind, wo stabile Länder sind, ist es vielleicht nicht so ein Thema, dass man so eine Internetwährung muss haben, Bitcoin. Aber ein anderer Aspekt von Bitcoin, der ist sehr wohl ein Thema.
Technologie dahinter ist sehr interessant, die Blockchain, das interessiert auch Banken, weil das Problem bei den Banken ist, die haben ganz früh mit Computer angefangen, das war eine der ersten Branchen gewesen, zusammen mit der Reisebranche und die haben ein System, das zum Teil heute noch im Betrieb sind und das ist ein Grund, warum das bei den Banken eine Überweisung so lange geht, jetzt im Vergleich zu diesen digitalen Währungen.
Also wie die mit Systemen arbeiten, die in den 60er Jahren ja, entwickelt wurden, sind eigentlich immer wieder...
Weil niemand sich getraut hat, gross etwas zu ja. ändern, oder? Banken studieren die Technologie hinter dem Bitcoin, die Blockchain, zusammen mit den grossen IT-Firmen wie Microsoft oder IBM. Aber es sind nicht nur Banken, die daran interessiert sind. Es gibt auch anderes Potenzial, zum Beispiel die Logistikbranche. Oder man könnte sich vorstellen, dass ein Grundbuch auf dieser Blockchain geführt wird oder Autonummern verwaltet werden.
Das sind spannende Ideen, wie man die Blockchain-Technologie in Zukunft noch könnte brauchen. Es gibt auch noch ein paar ganz abgefahrene. Zum Beispiel Heiraten und Scheidungen regeln. Aber um das geht es erst in ein paar Minuten hier im Treffpunkt auf SRF 1.
Oh,
Steve Miller Band auf SRF 1 Jet Airliner. Die ältesten Geldmünzen, die man gefunden hat, stammen aus dem Mittelmeerraum und stammen aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, sind also über 2'500 Jahre alt. Wie lange brauchen wir überhaupt noch so etwas wie Münze? Zahlen wir in Zukunft mit einer Währung, die nicht klimpert, mit Geld, das man nicht anlängen kann? Zahlen wir in Zukunft mit Bitcoin? Peter, was meinst du?
Dass man mit einer digitalen Währung zahlt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ob das wirklich der Bitcoin ist, noch nicht so sicher.
Warum nicht? Was macht dich da nicht so sicher?
Also ein Problem beim Bitcoin ist die Kapazität von dem System. Das ist im Moment so bei 7 Überweisungen pro Sekunde. Bei den Kreditkartenfirmen kann das bis 50'000 Überweisungen gehen pro Sekunde. Vor der Weihnacht sagt man, der Bitcoin ist die erste digitale Währung, das erste Mal, wo das ausprobiert wird. Es gibt mittlerweile Hunderte, wenn nicht Tausende von ähnlichen Währungen, solche, die das einfach eins zu eins kopieren und auf schnelles Geld aus sind, aber auch solche, die ganz neue Ideen ausprobieren.
Ah, das interessiert mich. Was sind das für Ideen? Was mal ist, die haben alle zu tun mit der Programmierung, die Bitcoin auch hat, also das, was du vorher erwähnt hast und erklärt hast mit dieser sogenannten Blockchain.
Richtig, die Idee ist, also, intelligente Verträge zu machen, sogenannte Smart Contracts. Also, das, statt dass man zu einem Anwalt geht, der die Bedingungen festlegt, müsste man dann wahrscheinlich zu einem Programmierer gehen, der quasi die Bedingungen in Software festlegt, als App, die auf dieser Blockchain oben läuft und dann das Konto kann steuern. Also, theoretisch wäre es möglich, dass man so zum Beispiel könnte heiraten, also, das, statt dass man aufs Standesamt geht, läuft dann so ein Softwarevertrag auf der Blockchain und wenn es zur Scheidung kommt, wird geschaut, wer kommt wie viel über pro Monat, was ist das Vermögen und wem zahlen wir wie viel in den nächsten Jahren.
Klingt total romantisch. Also auch schon am Anfang und dann mit der Scheidung erst recht. Nein, jetzt mal ernsthaft, ist das Utopie oder ist das real? Oder wo genau stehen wir mit diesen sogenannten intelligenten Verträgen, mit diesen Smart Contracts?
Es gibt eine digitale Währung, das Ethereum, das ist Nummer 2 hinter Bitcoin, wo das bereits umsetzt, intelligente Verträge. Die haben sich gesagt, wir brauchen die Blockchain eben nicht nur für die Buchhaltung, sondern die ganze Rechenleistung, die da ist, können wir zu etwas ganz Neuem zusammenfügen, eben für solche Verträge. Und was jetzt daran wirklich machbar ist, wie weit dass man jetzt da gehen kann, eben gerade zum Beispiel mit heiraten oder mit einer ganzen Firma führen, da wird jetzt auch experimentiert, das weiss man noch nicht, das muss man einfach ausprobieren. Es ist ein riesiges Experiment und das ist, finde ich, etwas vom Faszinierenden an dieser ganzen Geschichte. Es gibt Leute, die sagen, dass die Blockchain-Technologie unglaubliches Potenzial hat, dass die nochmal so eine Revolution auslöst, wie das Internet vor 20 Jahren.
When I saw Bitcoin for the first time, I thought it was the most revolutionary thing I've seen in my career, together with the Internet.
Aha. Als ich Bitcoin zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gefunden, das ist das Revolutionärste, das ich je begegnet bin. Seit der Erfindung vom Internet. So sagt das der Wences Casares. Das ist einer der erfolgreichsten Bitcoin-Unternehmer. Und das ist der, der als Bub mit seiner Mutter und mit allem Geld, das sie dort mal hatten, in 2 Säcken, ist den Supermarkt leer kaufen, weil sie das Geld haben müssen ausgeben mussten, bevor es all seinen Wert verloren hat in dieser Zeit von der Inflation in Argentinien. Das ist eine Geschichte, die du uns, Peter Buchmann, SRF-Digitalredakteur, in dieser Stunde Treffpunkt auch erzählt hast. Jetzt ganz zum Schluss, Peter, fassen wir es noch einmal zusammen. Man kann sagen, Bitcoin ist Einerseits
ist es eine Währung, die nicht von einem Land kontrolliert wird, die von überhaupt niemandem kontrolliert wird.
Und andererseits?
Andererseits ist es ein Experiment mit der Technologie dahinter, die das überhaupt möglich macht.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen, über einen Aspekt von dieser ganzen Bitcoin-Technologie, wo wir gar noch nicht alles davon verraten haben, nämlich darüber, dass die Blockchain-Buchhaltung auch eine Art gigantische Lotterie ist nämlich. Und wie das ein Schweizer in deren Ihnen mitspielt, dann können Sie bei uns im Netz reinschauen auf srf1.ch.
I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place to lay my head tonight.
Searching for an answer for a
Police auf SRF 1. Und nach den Nachrichten gehen wir zusammen in Gang.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.